in dieser aufblühenden Gemeinde in Rom ziemlich schnell ziemlich viele wichtige Fragen zu klären. Nach dem Gesetz, nach den Lebensgewohnheiten. Aber diese Fragen führten alle an einen Punkt, der noch wichtiger war. Und an diesem Punkt hatten alle zu kämpfen. Ob du Jude warst damals, ob du Judenchrist warst, ob du Heidenchrist warst oder ob du sogar ein Heide warst. Mit diesem Punkt hatten alle zu kämpfen. Und dieser Punkt ist noch genauso aktuell wie damals, genauso aktuell ist er auch noch heute. Und wir kennen den Punkt auch, ob du glaubst oder nicht glaubst. Paulus drückt diesen Punkt aus, indem er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Kennt ihr diesen Punkt? Wir haben in der Wüste von Qumran eine Schriftrolle vom alten Judentum gefunden. Und dort finden wir ein Gebet, das aufzeigt, wie die Juden auch mit dem Punkt zu kämpfen hatten. Ich werde mich beugen und deine Barmherzigkeit anflehen, wegen meiner Sünden und boshaften Taten und wegen meinem verdorbenen Herzen, weil ich mich in Unreinheit gesuhlt habe und mich vom Rat deiner Wahrheit abgewandt habe. Also die Juden kannten diesen Punkt auch, aber sie sind dem Kampf irgendwie immer ausgewichen. Und wenn ich Paulus höre, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue, dann sagt etwas in mir, hey, das kenne ich auch. Das Gute, was ich tun will, die Liebe, die ich zeigen möchte, gegenüber meinen Kids, gegenüber meiner Frau, das schaffe ich manchmal nicht hinzubekommen. Kennst du den Punkt in deinem Leben? Kennst du den Punkt, in dem du sagst, hey, meine Realität sieht aber anders aus, als ich sie leben möchte? Kennst du diese Situation, wenn du in den Spiegel schaust und denkst dir, was, ich habe jetzt diese verletzenden Worte gesagt. Ich möchte eigentlich gar nicht so sein. Ich möchte diese Dinge nicht tun. Ich brauche eine Veränderung in mir. Oder vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, die du lieb hast. Und du siehst sie, wie sie leben und denkst dir, hey, da muss eine Veränderung stattfinden. Sonst zerstören die sich selbst. Irgendwas in ihnen muss sich verändern. Wir sind manchmal an dem Punkt, wo wir sagen, meine Realität sieht aber anders aus, als ich sie leben möchte. Und Paulus nimmt uns in diesen drei wunderbaren Abschnitten, wo wir uns heute anschauen, wir gucken Kapitel 6 bis 8, 17 heute an, nimmt er uns mit hinein und gibt uns eine Antwort auf diese Situation. Und er sagt uns, der Geist Gottes ist die Antwort, der dir helfen kann in dieser Situation. Paulus entfaltet in diesen Abschnitten etwas, wo er mit Gegensätzen arbeitet. Er sieht auf der einen Seite die Sünde, auf der anderen Seite die Gerechtigkeit. Er nennt auf der einen Seite das Fleisch und auf der anderen Seite den Geist. Und er spielt immer zwischen diesen zwei Gegensätzen. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal euch eine kleine Geschichte daraus, um euch nochmal zu verdeutlichen, was Paulus damit meint. Es gab mal den Peter. Hoi Peter. Falls du Peter heißt, es geht nicht um dich. Keine Angst. Und der Peter, der war ein reicher Snob. Und der hat die Idee, okay, ich gehe morgen auf den Sklavenhandelmarkt und kaufe mir dort eine Sklavin. Und die lasse ich für mich arbeiten. Also ging der Peter am nächsten Tag auf den Sklavenmarkt und kauft sich eine Sklavin. Die Erika. Hallo Erika. Falls du Erika heißt, es geht nicht um dich. Und die Erika musste dem Peter dienen. Sie war seine Sklavin und er hat sie richtig mies behandelt. Die musste früh aufstehen, Frühstück richten, ihm ans Bett bringen. Davon träumen wir doch alle, oder? Nein. Und er hat sie richtig schluften lassen. Die muss den ganzen Tag arbeiten. Und wenn sie zerrissene Klamotten hatte von ihrer Arbeit, es hat ihn nicht gekümmert. Spätabends hatte Peter die erst ins Bett geschickt und sie mussten morgens am nächsten Tag wieder früh raus. 20 Jahre lang hat die Erika auf die Stimme von Peter gehört. Bis eines Tages ein alter Freund vorbeikam. Der Hans. Der Hans hat den Peter besucht. Nach 20 Jahren besucht er ihn mal wieder. Und sie unterhalten sich und der Hans kriegt mit, wow, der Peter, der behandelt die Erika ja richtig schlecht. Und der Hans langt sich ans Herz und denkt sich, hey, ich muss die Erika irgendwie retten. Und er weiß, der Peter, der ist geldgierig. Also verhandelt er mit ihr und sagt, hey, ich gebe dir 200 Franken, wenn du mir die Erika verkaufst. Und sie handeln ein bisschen und landen dann schließlich bei 250 Franken, setzen einen Vertrag auf. Am 9. Oktober hat der Hans vom Peter die Erika gekauft. Alle unterschreiben und die Erika kommt mit zu dem Hans. Und der Hans ist schockiert über die Kleidung von der Erika. Und sagt, hey, morgen gehen wir einkaufen. Am nächsten Tag gehen sie nach Frauenfeld, gehen erstmal in die Läden rein und denken sich, hey, jetzt müssen wir was Neues kaufen. Und der Hans weiß schon genau, wo es die besten Klamotten gibt und geht schon mal in den Laden hinein und die Erika, die ist noch ganz baff über ihre Situation und steht vor dem Schaufenster und guckt sich das alles an, was es da so gibt, was man alles kaufen kann. Und da kommt der Peter, der steht auf der anderen Straßenseite und sieht die Erika. Und er sieht sie und denkt sich, ja, die kriege ich. Der Peter schreit laut auf die andere Straßenseite rüber, Erika, sofort her zu mir! Erika hört diese Stimme, die sie 20 Jahre lang gehört hat und der sie immer gehorcht hat und läuft auf die andere Straßenseite rüber und sagt, Peter, was soll ich machen, was willst du? Kennst du diese Stimme in deinem Leben, die dir vielleicht sagt, du musst ausgehen und dich betrinken, nur das macht Spaß. Du musst so ausschweifend wie möglich deinen sexuellen Bedürfnissen genießen. Du musst dein Geschäft so groß wie möglich aufziehen, nur so erntest du Ruhm. Wir haben Stimmen in unserem Leben, die uns das zusagen. Paulus drückt es so aus, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Was hätte Erika machen sollen in dieser Situation? Sie hätte rübergehen sollen zum Hans und ihm sagen sollen, hey Hans, der Peter hat mich gerufen. Dann hätte er Hans die Erika in den Arm genommen und hätte gesagt, ich regel das, wart kurz. Dann wäre der Hans rausgegangen, hätte dem Peter den Vertrag gezeigt und hätte gesagt, du hast legal keinen Anspruch mehr auf die Erika. Also zisch ab. Und der Peter wäre abgezischt. Und genau das ist der Punkt. Auch in eurem Leben hat die Sünde keinen legalen Anspruch mehr auf euch. Aber dennoch sind wir es gewohnt, auf diese Stimme zu hören. Wir haben vielleicht jahrelang mit dieser Stimme gelebt. Wir sind auch jetzt noch mit dieser Stimme konfrontiert. Aber die Sünde hat absolut die Autorität verloren, dich zu versklaven. Aber die Sünde hat nicht die Attraktivität verloren. Und genau das ist das Problem, in dem wir uns befinden. Genau das führt dazu, dass wir immer wieder auf diese Stimme der Sünde hören. Dass wir es nicht schaffen, anderen Menschen zu vergeben. Dass wir es nicht schaffen, uns nicht zu vergleichen mit den anderen. Dass wir es nicht schaffen, mit dem Alten, was vielleicht in unserem Leben schon war, loszulassen und Neues zu wagen. Dass wir es nicht schaffen, uns zu verändern, weil wir immer wieder versuchen, aus eigener Kraft und uns gegen diese Stimme aufzulehnen. Aber wir schaffen es nicht. wir hinken da unserem Anspruch hinterher, dass wir es uns nicht schaffen, uns zu beherrschen im sexuellen Bereich oder auch in Bereichen, wo wir über andere lästern oder andere fluchen. Und was bringt es uns? Was bringt es uns, wenn wir auf diese Stimme hören? Das fragt sich auch Paulus. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Wenn wir auf diese Stimme hören, dann ist das Ergebnis Scham und Selbstzerstörung. Aber Paulus sagt ganz klar hier, hey, ihr müsst euch daran erinnern, dass wenn ihr Christ werdet, wenn ihr Christ seid, dann hat ein Wechsel stattgefunden. Ihr seid jetzt auf dieser Seite, nicht mehr auf dieser Seite. Ihr habt gewechselt auf diese Seite und hier seid ihr zu Hause. Es sagt in diesem Vers, so auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Und ich glaube, das ist heute eine schwierige Sache, weil die Menschen heutzutage, sie denken vielleicht, das christliche Evangelium, ja, das ist besonders religiös oder so, aber sie sehen überhaupt nicht diese Forderung von dem Evangelium. Diese radikale Forderung an jeden Lebensbereich. Wir sind jetzt auf dieser anderen Seite. Du musst dich daran erinnern, dass du durch die Gerechtigkeit, die dir Gott geschenkt hat, durch den Glauben, das Anvertrauen an ihn, durch die Taufe auf dieser Seite, du bist auf dieser Seite. Haltet dafür, erinnert euch daran. Und ich hatte in meiner theologischen Ausbildung am TSC auf Krishona einen spannenden Lehrer und ich habe ihn geliebt. Weil er hat seinen Unterricht immer so aufgebaut, dass er, wenn wir gekommen sind, dann hat er erstmal uns eingeführt in ein Thema und immer sehr herausfordernd. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt ist eure Zeit, stellt mir mal ein paar Fragen. Und wir wussten, yes, jetzt sind wir dran, jetzt können wir so richtig ihn löchern und alle schweren Fragen, jetzt können wir ihn fragen. Und dann hat sich dieses Thema, um das es ging, noch mehr aufgebaut, immer durch diese Fragen und Antworten. Und genau das macht Paulus auch in diesen Abschnitten. Er stellt zum Beispiel hier in Kapitel 6,1 diese Frage in den Raum. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also sollen wir immer wieder sündigen, immer wieder auf diese Stimme hören, damit dieses gnadevolle Akt von Gott immer wieder passieren kann? Die Hörer von Paulus damals, von diesem Brief und die Gegner, die haben ihm diesen Vorwurf gemacht. Er hat viel über die Gnade gesprochen, aber eigentlich wenig über das Gesetz. Mit diesen Vorwürfen hatte Paulus zu kämpfen. Und heute könnten die Vorwürfe vielleicht so aussehen. Da uns Gottes Liebe erreicht hat, als wir noch Sünder waren, sollten wir doch Sünder bleiben, damit Gottes Liebe uns weiterhin gnädig sein kann. Wir können doch immer weiter sündigen. Dann kommt immer wieder diese Gnade, ist doch toll. Oder vielleicht sieht es so aus. Oder wenn Gott uns akzeptiert, wie wir sind, ist es dann nicht besser, nichts zu ändern, wie wir sind, da Gott dies doch als gut bestätigt hat. Also wir können doch hier bleiben. Gott hat uns doch das als gut bestätigt. Aber Paulus kämpft gegen diese Argumente an und sagt, hey, die Gnade hat euch von diesem Ort auf diese Seite geholt. Nicht damit wir sagen, okay, wir sind so, wie wir sind, okay. Sondern, dass wir in Zukunft nicht mehr weiter sündigen, sondern, dass wir diese Gerechtigkeit leben. Und wir haben viel bei den anderen Predigten über diese Gerechtigkeit gesprochen. Dass wir diese Gerechtigkeit leben. Deshalb sollen wir nicht weiter sündigen, sondern die Gerechtigkeit leben. Und jetzt war die große Frage, ja gut, wenn ich diese Gerechtigkeit leben soll, ja, was hilft mir denn dabei? Und eine Frage in dieser aufblühenden Gemeinde in Rom war, ja, kann das Gesetz dabei helfen? Kann das Gesetz mir helfen, diese Gerechtigkeit zu leben? Und wenn ich von Gesetz spreche, dann meine ich die 613 Gebote der Tora, also der ersten fünf Bücher Mose. Können die mir dazu helfen, diese Gerechtigkeit zu leben? Weil das Gesetz hatte eine Aufgabe, und zwar das Gesetz sollte zum Leben führen. Und das ist eine Frage, mit der sich diese Gemeinde in Rom damals auseinandergesetzt hat. Und damit setzen sich auch heute noch die messianischen Juden auseinander. Und auch für uns ist es wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil wir müssen verstehen, was die Aufgabe vom Gesetz war, um zu verstehen, was der Geist für eine Aufgabe hat. Und wisst ihr, was das Schockierende war an Paulus? Paulus ordnet das Gesetz auf dieser Seite ein. Nicht auf der guten, sondern auf dieser. Er schreibt, damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Weil das Gesetz eine Wirkung hatte. Und zwar war das Gesetz wie ein Band. Ein Band, das uns immer wieder auf dieser Seite gehalten hat. Das uns immer wieder auf dieser Seite hält. Paulus sagt, doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Das Gesetz ist wie ein Band, das mich auf dieser Seite hält. Es macht mir immer wieder deutlich, ich sündige in meinem Leben. Aber es bringt mich nicht auf die andere Seite. Dem Volk Israel wurde das Gesetz gegeben und es hat es immer wieder informiert darüber, wie sündig das Volk doch ist. Aber es hat es nicht auf die andere Seite gebracht. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, ich bringe eine Sau, ein Schwein, so richtig dreckig, weil es im Dreck gesuhlt hat, hier mit und stellt es hier hin. Und frage euch, was ist es? Da würdet ihr sagen, es ist ein Schwein. Stellt euch vor, ich nehme dieses Schwein, gehe mit ihm durch die Waschstraße, fange an, ihm die Zähne zu putzen, vielleicht noch ein bisschen zu schminken, noch richtig gutes Parfüm und dann stecke ich das Schwein in ein Kleid von meiner Frau. Und dann bringe ich das Schwein wieder hier hin und würde euch fragen, was ist es? Dann würdet ihr sagen, es ist immer noch ein Schwein. Und genau das ist es mit dem Gesetz. Dieses Gesetz ist praktisch diese Waschstraße. Das verändert äußerlich, aber nicht innerlich. Das Gesetz schafft es nicht innerlich zu einer Veränderung zu führen. Deshalb bleiben wir immer auf dieser Seite stehen. Deshalb hält es uns immer wieder zurück. Jetzt ist es aber so, dass Paulus dieses Gesetz trotzdem wertschätzt und sagt, es ist gut. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und an der Stelle habe ich mich fragen müssen, ja Paulus, was jetzt? Ist es schlecht oder ist es nicht schlecht oder ist es gut? Aber so schlecht ist das Gesetz auch nicht. Weil das Gesetz führt dazu und macht die Sünde in deinem Leben sichtbar. Es wirft ein helles Licht auf deine Sünden in deinem Leben. Und es gab eine Zeit, da hatte man noch keine Bildschirme, noch keinen Beamer und so, keine PowerPoint. Da hat man noch mit einem alten Gerät gearbeitet, ein Overhead-Projektor. Kennt ihr das noch? Dann seid ihr ziemlich alt, wenn ihr das kennt. Und dort hat man mit solchen Folien gearbeitet. Mit solchen Folien. Könnt ihr da hinten lesen, was auf der Folie steht? Nee, ist auch gut so. Man kann das nicht lesen, oder? Stellt euch vor, diese Sünde ist wie so eine Folie in eurem Leben. Und das Gesetz ist wie dieser Overhead-Projektor und diese Wand, an die ich das projiziere. Der Overhead-Projektor wirft ein helles Licht auf deine Sünden und macht es sichtbar. Kaum vorzustellen, dass wir mit so einer primitiven Technik mal gearbeitet haben. Nein. Jetzt wird die Sünde sichtbar. Jetzt wird es sichtbar und jeder kann es lesen, oder? Jetzt könnt ihr da hinten lesen, was da draufsteht. Noch nicht so ganz, dann liegt es eher an meiner Schrift. Und genau das ist das, was Kapitel 7 uns zeigt. Das Gesetz führt dazu, dass es die Sünde sichtbar macht. Und dieses Gesetz führt auch heute noch in deinem Leben dazu, dass es diese Sünde sichtbar macht. Leg mal deine Folie, deine Lebensfolie auf diesen Projektor. Aber das Problem ist, die Sünde, dieses Gesetz zeigt uns die Sünde, aber bringt uns nicht auf diese andere Seite. Aber Gott nutzt dieses Gesetz und zentriert die ganze Sünde auf einen Punkt hin, auf eine Person hin, auf Jesus Christus. Gott nutzt das Gesetz und zentriert diese Sünde auf den Messias, der Israel repräsentiert, auf den Messias, der dich repräsentiert. Und er verdammt sie an diesem Punkt. Er besiegt die Sünde und verdammt sie an diesem Punkt durch das Kreuz. Und das macht er mit dem Gesetz und deshalb ist das Gesetz gut. Das Gesetz macht die Sünde sichtbar und dann kann Gott das tun, was das Gesetz nicht kann. Und verdammt diese Sünde in der Person Jesus Christus. Und das ist der Punkt, wenn es dir ähnlich wie der Erika geht, warum du an diesem Punkt siegen kannst. Warum es an diesem Punkt zu einer Wende kommt. Dieser Punkt löst dieses Band von dem Gesetz und macht es möglich, dass wir hier auf dieser Seite bleiben. Dass wir nicht immer wieder auf diese Stimme hören. Paulus drückt es so aus. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünden willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Gott hat das getan, was das Gesetz nicht konnte. Und Gott möchte das heute immer noch tun. Er schenkt dir diesen Geist von ihm, damit du diesen Kampf, in dem du stehst, gewinnen kannst. Der Heilige Geist ist in uns und hilft uns dabei. Und wenn wir das zulassen, wenn wir diesen Wechsel zugelassen haben in unserem Leben, dann kommen wir immer wieder trotzdem in diese Situation, wo wir mit dieser Stimme kämpfen. Und diese Stimme, wisst ihr, die ist angenehm. Weil die sagt uns immer, mach das, was angenehm ist, was leicht ist. Nicht unbedingt das, was richtig oder besser wäre. Und wir stehen in diesem Kampf, auf diese Stimme zu hören. Und es kommt dazu, dass wir auf diese Stimme hören. Und wir tun nicht das, was Gott von uns möchte. Und wir realisieren an diesem Punkt, wir schaffen es nicht, immer wieder gegen diese Stimme anzukämpfen. Und wir realisieren, wie das in uns einen Druck auslöst, Schmerzen bereitet, wie das uns in uns Stress auslöst, wie das uns unglücklich macht. Aber Paulus sagt an diesem Punkt, es gibt da etwas, was du nicht alleine schaffst. Das kann Gott in dir. Und das ist der Heilige Geist, der in dir wirkt, davor bewahren kann, auf diese Stimme zu hören. Und das entfaltet er im 8. Kapitel. Und wenn es dir ähnlich geht wie diese Erika und du immer wieder Probleme hast auf diese Stimme, und immer wieder versucht bist, auf diese Stimme zu hören, dann gebe ich dir ein paar Punkte mit, wo du genau in dieser Situation anwenden kannst. Und der erste Punkt ist, erinnere dich jeden Tag daran, was Jesus für dich getan hat in deinem Leben. Römer 8,1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Wisst ihr, an dieser Stelle steht nicht, dass du, wenn du Christ geworden bist, nie wieder auf diese Stimme hören wirst. Da steht nicht, dass du nie wieder scheitern wirst. Sondern das wird passieren. Die Attraktivität von der Sünde ist immer noch da. Aber hier steht, du wirst nicht verurteilt. Und das musst du dir bewusst machen. Das nimmt in dieser Situation, wo du in dem Kampf bist mit dieser Stimme, ganz schön viel Druck raus. Mach dir das irgendwo sichtbar in deinem Leben. Schreib dir das auf einen Spiegel, in den du jeden Tag reinschaust oder sonst irgendwo hin, auf dein Handy oder egal wo. Erinnere dich jeden Tag dran. Und dann, wenn du in dieser Situation bist und diese Stimme kommt in deinem Leben, dann lass dir bessere Gedanken vom Heiligen Geist schenken. Römer 8,5. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Lasst euch in dieser Situation vom Geist bestimmen und nicht von dieser Stimme. Ladet den Heiligen Geist in dieser Situation ein, euch neue Gedanken zu schenken. Es geht nicht nur darum, etwas zu vermeiden, sondern um etwas zu ersetzen. Wenn ich esse wahnsinnig gerne Schoki und ihr wisst, es ist nicht immer gut, wenn man zu viel isst und so, aber wenn ich das sage und ich soll das nicht tun und dann esse ich alles weiter und es wäre schlecht, ich weiß, dass es schlecht ist und ich esse einfach weiter. Ich schaffe das nicht, das zu vermeiden, sondern was ich tun muss, ich muss mir die Schoki wegmachen und vielleicht Äpfel hinstellen, dann sieht es besser aus. Also lasst euch in dieser Situation Gedanken vom Heiligen Geist schenken. Bittet ihn darum, dass er Zugang zu euch bekommt. Sagt ihm, hey, jetzt hast du Raum, ändere meine Gedanken. Ändere deine Gedanken zu Gott hin. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und oft ist es so, wenn wir Probleme haben, dann sind wir nur auf diese Probleme fixiert. Oder wir hören nur auf diese Stimme. Aber wir müssen uns ändern und auf Gott hinschauen. Ach, ich habe zu wenig Geld. Und ich muss das und das tun, um zu wenig Geld, um das zu regeln mit dem Geld und so. Dann guckst du immer nur auf diese Finanzfrage, immer nur. Aber richte deinen Blick auf Gott. Wisst ihr, meine Kinder, wenn die Angst haben vor was, dann kommen die zu mir gerannt und sagen, Papi, und heulen fast. Und ich nehme sie in den Arm und tröste sie und sie wissen, sie sind sicher. Und genau das ist, was uns der Vers sagt. Das sollen wir tun, wenn wir Probleme haben, wenn die Stimme kommt. Dann sollen wir zu unserem Vater rennen, er nimmt uns in den Arm und wir sind in seiner Familie und dort sind wir sicher. Und der letzte Punkt, Ziel auf langen Erfolg hin, nicht auf kurzen. Es gibt eine interessante Studie, die sagt, Ziel auf einen langen Erfolg hin. Wenn du lang denkst, dann bist du erfolgreicher. Wenn du immer nur kurz in den nächsten paar Tage denkst, dann bist du nicht so erfolgreich. Und genau das müssen wir auch tun. Wisst ihr, so Lustbefriedigung und Sünde, das ist immer so kurzfristig gedacht. Und wenn wir in die Weite schauen und eine neue Perspektive geben, dann realisieren wir, was für Konsequenzen das hat. Und wenn wir anfangen, in die Weite zu schauen, dann schauen wir in die Ewigkeit. Und dann leben wir mit der Perspektive Ewigkeit. Wenn du in so einer Situation stehst, dann will ich dir heute Morgen sagen, Es ist der Heilige Geist, der in dir wirkt, der dir hilft, auf diese Stimme nicht zu horchen. Es ist der Heilige Geist, der dir hilft, diese Gerechtigkeit zu tun. Dieser Heilige Geist wirkt in dir und du kannst ihn in Anspruch nehmen. Und dafür will ich beten. Und das wünsche ich mir, dass ihr das diese Woche tut und auch die nächsten Wochen. Wenn ihr in solchen Situationen seid, dass ihr die Punkte befolgt und den Heiligen Geist mehr Zugang in euer Leben gibt. Ich werde noch beten. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und wir singen auch gleich ein Lied. Und das ist wie so ein Lied, wo es sagt, hey, ja, ich möchte dir mehr Zugang geben. Herr Jesus, hab du Dank. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass die Sünde an dir ihr schlimmstes Werk getan hat. Danke, dass du das getan hast für uns. Danke, dass du uns dort repräsentiert hast. Ich danke dir, dass du uns befreit hast und dass wir jetzt mit deinem Heiligen Geist leben dürfen. Danke, dass du, Heiliger Geist, an unserer Seite bist. Ich bitte dich, dass wir einfach schaffen, dir immer mehr Zugang zu uns zu geben. Danke, Gott, dass du uns erlöst hast und dass du uns diesen Geist an unsere Seite stellst. Danke, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind. Amen.